So, und nun möchte ich einen Gast begrüßen, noch nicht unseren Sänger, sondern einen, der heute extra hierher nach Karl-Marx-Stadt gekommen ist, um diesen Gottesdienst mitzuerleben. Es ist wohl noch nie einer hier gewesen, der einen so weiten Weg zurückgelegt hat wie er. Er kommt nämlich aus Tokio, das liegt bekanntlich in Japan. Nun, bevor ich ihn euch vorstelle, muss ich euch nun aber erstmal was erzählen. Also vor ein paar Tagen kam ein Anruf bei mir, da kommt ein Bruder aus Japan und der möchte an einem Gottesdienst teilnehmen. Und jetzt wollte ich nur jemanden zum Bahnhof schicken, ihn abzuholen, ist natürlich das alte Problem. Spricht er Deutsch oder kann er Englisch oder wie wird man sich verständigen? Und da fiel mir folgende Geschichte ein. Ein Deutscher, der fuhr mal nach Tokio. Und er hatte etwas Japanisch gelernt, aber als er dort ankam, war der so aufgeregt, der hatte alles vergessen. Er wusste nur noch einen einzigen Satz und der heißt Ken to me. Das heißt, wo ist ein Hotel? Und als er auf dem Bahnhof ankommt in Tokio, geht er auf den erstbesten Japaner zu und sagt Ken to me. Da sagt er, nein, ich kenne dich nicht, wie heißt du denn? Und so ist es mit unserem Freund, dem Dr. Matsuyama aus Tokio. Er spricht Deutsch, und zwar jetzt, und zwar zu euch. Ich habe ihn gefragt, wie kommt das, dass er herkommt, hat er mir erzählt. Er hat vor ungefähr 15 Jahren, als er in West-Berlin war, in einer westdeutschen Zeitung einen Artikel gelesen über unseren Gottesdienst. Und als er vorige Woche von Tokio abflog, da hat er in seiner Gemeinde gesagt, hoffentlich gelingt es mir, in Karl-Marx-Stadt an einem solchen Gottesdienst teilzunehmen. Es hat geklappt. Bitte, Dr. Matsuyama. Laut sprechen.
Vielen Dank. Mein großer Wunsch jetzt ist erfüllt. Ich komme aus Tokio, Japan. Ja, zumindest. Mein Name ist Yoshio Matsuyama. Yoshio kommt aus Josua im Alten Testament. Matsuyama ist ein Name, der Baum, ganz üblich in Japan, aber ich konnte nicht sehen hier. Ich komme aus Tokio, Japan. Jetzt, in Tokio wohnen sie 11 Millionen Menschen. Ja, Gesamtbevölkerung ist 110 Millionen in Japan. Aber Christen ist 1%. 1% des Gesamtbevölkerung. Wir sind Minderheit, Minorität. Das ist katholisch und protestantisch gesamt zusammen 1%. Und das noch, ich bin der jüngste und kleinste Gemeinde in Tokio. So, 1981 gekehrt zum Japan. Ich begann in meiner Wohnung ein Hausgottesdienst zu halten. Zum ersten, ich und meine Frau und meine Tochter, das ist alles. Jetzt, wir haben diese Hausgottesdienst, ist jetzt eine Hausgemeinde geworden, mit 20 Mitgliedern. Ja, wir sind ganz Minorität, aber ich habe ein Buch, diesem Wort, gefunden. Auch in den entferntesten Ländern hat Christus Leute gewonnen, die ihm sein Kreuz nachtragen. Die Leute ist sie. Und die Leute ist auch uns. Ja, danke schön.
Danke. Zur Einführung von Wolfgang will ich noch Folgendes sagen. Wir kommen gerade von einer Jugendwoche in Klingenthal und da war ein Zettel im Fragekasten drin. Da haben wir immer so Fragekästen, da können die Leute ihre Fragen reinschmeißen. Und da war die Frage, warum hat Wolfgang Tost einen Ohrring im Ohr? Und die Antwort, die ich darauf gegeben habe, die lese ich euch jetzt vor. Wie ihr alle sicher schon wisst, der Wolfgang ein beringter Ehemann ist. Ein Ring am Finger langt ihm aber nicht. Er braucht nur einen zweiten im Gesicht. Dort hat er zwar vom vielen nächtlichen Gesinge meistens schon zwei schöne Augenringe. Da passt der Ring also nur noch an die Nase, doch mit Nasenring traut er sich nicht mehr auf die Straße. Und deshalb, als Platz er sich erkor, das Läppchen an seinem rechten Ohr. Inzwischen trägt Wolfgang an seinem Kopf nicht mehr einen Ohrring, sondern einen Knopf. Doch finde ich nicht wichtig, ob beknopft oder beringt. Ich finde vielmehr wichtig, wie der Wolfgang singt. Und jetzt wollen wir mal hören, wie seine Stimme klingt. Und jetzt wollen wir mal hören, wie seine Stimme klingt.
Pillen zum Überreden und Pillen zum Verstehen, Pillen zum Begründen und um besser zu sehen. Pillen zum Kotzen und Pillen zum Nehmen, für größere Brüste das Gewissen zu lähmen. Langsam sterben die Gefühle und die Sinne stumpfen ab. Mein Herz wird zur Maschine und das Röhrchen wird zum Grab. Meine Krankheit, Psychose, mit Dragees gefüttert wird und der Herr meines Lebens in der kleinen Schachtel hockt. Hey! Pillen für langes Leben und Pillen fürs Gehirn, um Kinder zu verhüten und um heimlich zu krepieren. Pillen zum Kacken und Pillen für die Liebe, zum Abbau des Oberfetts, zum Regulieren der Triebe. Langsam sterben die Gefühle und die Sinne stumpfen ab. Mein Herz wird zur Maschine und das Röhrchen wird zum Grab. Meine Krankheit, Psychose, mit Dragees gefüttert wird und der Herr meines Lebens in der kleinen Schachtel hockt. Hey! Für den Dickdarm und Pillen fürs Gehirn, auch solche gegen Haarausfall nehmen wir gern. Pillen sind wichtig für ein glückliches Leben, eine für mich und eine für jeden. Eine für mich und eine für dich. Eine für dich und eine für uns. Eine für uns und eine für euch. Eine für mich, das ist besser als beten. Langsam sterben die Gefühle und die Sinne stumpfen ab. Mein Herz wird zur Maschine und das Röhrchen wird zum Grab. Meine Krankheit, Psychose, mit Dragees gefüttert wird und der Herr meines Lebens in der kleinen Schachtel hockt. Ja, langsam sterben die Gefühle und die Sinne stumpfen ab. Mein Herz wird zur Maschine und das Röhrchen wird zum Grab. Meine Krankheit, Psychose, mit Dragees gefüttert wird und der Herr meines Lebens in der kleinen Schachtel hockt. Hey!
Liebe Freunde, ich habe das vorhin schon erwähnt. Wenn wir zur Jugendevangelisation unterwegs sind, der Wolfgang und ich, dann werden Fragekästen aufgestellt an den Ausgängen und jeder kann dort seine Fragen reinschmeißen. Und am nächsten Abend beantworte ich die Fragen dann öffentlich. In den früheren Jahren, da konnte ich mich manchmal vor Fragen überhaupt nicht retten. Da haben die jungen Leute mich damit regelrecht überschüttet. Das ist jetzt nicht mehr so. Die Fragen werden immer weniger. Und das finde ich immer bedenklicher. Ihr müsst euch mal vorstellen, was so ein Fragekasten für eine Chance ist. Die Fragen werden also anonym gestellt, ohne Unterschrift, und öffentlich beantwortet. Und zwar jede. Es darf also alles gefragt werden. Privates, politisches, kirchliches, ist egal. Und selbst wenn den jungen Leuten keine ernsthaften Fragen einfielen, da haben die früher zumindest versucht, mich ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, eben dann irgendwelchen Quatsch gefragt. Also zum Beispiel, warum ist die Banane krumm oder sowas. Und so eine Gelegenheit die lasse ich mir natürlich auch nicht entgehen. Und da setze ich dann immer noch einen drauf. Und wenn ich Zeit habe, da mache ich ein kleines Gedicht, so wie vorhin bei der Frage von Wolfgang. Ich habe euch noch ein paar Beispiele aus unserem Archiv mitgebracht. Also zunächst die Frage, warum ist die Banane krumm? Warum ist die Banane krumm? Die Frage ist mir doch zu dumm. Sehe ich mich in den Läden um, tät ich ja gerne welche kaufen, egal ob gerade oder krumm. Ich nehme einen ganzen Haufen. Weißt du, welche Frage mich interessiert? Warum werden Bananen nicht eingeführt? Warum gerad oder krumm, das kann ich vergessen. Ich will wissen, warum gibt's keine Bananen zu fressen? Naja. Beispiel Nummer 2. Frage, kann man als Christ zum Fußball gehen? Antwort, na klar. Ob Fußball, Handball, Volleyball, die Regel gilt für jeden Fall. Da kannst du hingehen, auch als Christ, solange du kein Playboy bist. Aller guten Dinge sind 3. Frage, was meinst du zu den Herren Michael Gorbatschow und Ronald Reagan und ihrer Politik? 3 Strophen. Gorbatschow und Reagan, die sollen sich überlegen, dass es für den Frieden gefährlich ist, wenn einer überlegen ist. Der Reagan hört auf Gorbatschow und hört mit den Cruise Missiles auf. Der Micha geht auf Ronny ein und stampft die SS-20 ein. Und jetzt, ja. Jetzt kommt da erst noch die Strophe Nummer 3. Wart's noch ab. Das ist meine Zukunftsvision. Der Michael und der Ronald, die treffen sich bei McDonald. Und dort essen Ronny und Michel ihr Würstchen mit Hammer und Sichel. Ja, ist ja gut. Also so lustig geht's nun beim Fragen beantworten nicht immer zu. Wir haben ja auch ernsthafte Fragen zu beantworten. Und das Traurige ist, dass die Fragen in den letzten Jahren immer weniger geworden sind. Und ich frage mich, was ist da mit den Jugendlichen los? Mit einer Jugend, die keine Fragen mehr stellt, ist nichts mehr los. Die hat einen seelischen Knacks, die ist nicht normal, die ist krank. Da stimmt irgendwas nicht. Fragen ist das spezielle Vorrecht der jungen Generation. Die Frage ist bloß, wo findet man einen, der antwortet? Und hier sehe ich das Problem. Das Problem liegt meines Erachtens nicht bei den Jugendlichen, die nicht in der Lage sind, ihre Fragen zu formulieren, sondern das Problem liegt bei den Erwachsenen, die nicht in der Lage sind, die Fragen der Jugendlichen zu beantworten. Das geht schon los, wenn die Kinder ganz klein sind. Da kommt eines Tages die unvermeidliche Frage, wo die Kinder herkommen. Und schon das bringt manche Eltern so in Verlegenheit, da kriegen die eine rote Birne. Der Vater versteckt sich in seiner Zeitung, sagt, musst du Muttern fragen. Die Mutter sagt, ich habe jetzt keine Zeit, frag mal die Oma. Die Oma erzählt dann den Mist mit dem Klapperstorch. Oder sie sagt, frag mal deinen Vater und da fängst du wieder von vorne an. Und der sagt dann, das verstehst du noch nicht, da bist du noch zu klein. Das erkläre ich dir später. Weißt du was, wir gucken uns erstmal gemeinsam das Sandmännchen an. Auf diese Art und Weise verschaukeln sich viele Menschen noch bis ins hohe Erwachsenenalter. Treffen sich zum Beispiel 2 Psychiater in einer fremden Stadt auf der Straße, sagt der eine, wunderbar, dass ich Sie treffe, Herr Kollege, ich habe ein großes Problem, können Sie mir bitte sagen, wo hier der Weg zum Bahnhof geht? Da sagt er, nein, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wissen Sie, ich finde es schön, dass wir mal zusammen drüber gesprochen haben. Es gab mal einen amerikanischen Film, der hat Probleme der jungen Generation behandelt. Der Film hieß, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Hauptrolle spielte damals das Idol der damaligen Jugend. Damalig, das war meine Jugend, als ich so alt war wie ihr, also James Dean. Und er spielte die Rolle eines reichen jungen Mannes, dem die Eltern jede Chance geben, jeden Komfort ermöglichen, jeden Wunsch erfüllen. Nur von den Fragen, die der junge Mann in seinem Herzen hat, davon hatten die keine Ahnung. Und als der mal mit seinen Fragen rausrückt, da kommt der Vater eben mit dieser saublöden Antwort: Warte ab, in ein paar Jahren bist du reifer, da siehst du das nicht mehr so verbissen, da denkst du dann anders drüber, da ist dann alles vorbei. Und da schreit der junge Mann: Nein, jetzt brauche ich eine Antwort auf meine Fragen. Und dann springt er seinem Vater an die Kehle und würgt den, und dann läuft er weg und verschwindet in seinem Unglück. Diese Filmszene, die ist zwar schon etliche Jahrzehnte alt, aber die spielt sich tausendfach in unseren Familien ab, abgesehen vom Schluss. Heute springt kein junger Mann mehr seinem Vater wegen sowas an die Kehle. Heute lassen die jungen Männer ihre Väter ganz cool stehen, weil sie einsehen, es hat gar keinen Zweck, den zu fragen. Der gibt mir sowieso keine klare Antwort. Und ich fürchte und vermute, dass das seltene Fragen bei den Jugendevangelisationen mit dieser Erfahrung zusammenhängt, die viele junge Menschen mit ihren Eltern, Lehrern und Erwachsenen überhaupt gemacht haben. Der weiß keine Antwort, der will mir gar nicht antworten, der drückt sich, der sagt mir nicht, was er wirklich denkt, der lässt bloß Zeitungsphrasen ab, der glaubt doch selber nicht, was er redet. Wo dieser Eindruck entsteht, entsteht Misstrauen. Und wenn das Vertrauen einmal im Eimer ist, da läuft nichts mehr. Ich brauche bei Jugendevangelisation meistens ungefähr eine halbe Woche, um erstmal so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass die jungen Leute sich mit einer Frage raustrauen. Dieser heutige Gottesdienst, der hat nur ein einziges Ziel. Ich werbe um dein Vertrauen. Nicht um Vertrauen zu irgendwelchen Erwachsenen oder Institutionen oder deinen Eltern oder zu mir. Das ist zwar was Schönes, aber darum geht's nicht. Es geht einzig und allein um das Vertrauen zu Jesus. Wenn die Bibel von Vertrauen spricht, da benutzt sie meistens das Wort Glauben. Glauben und Vertrauen, das ist dasselbe. An Jesus glauben heißt, dass du ihm vertraust, dich ihm anvertraust, ihm etwas zutraust, dich an ihn rantraust. Die Bibel erzählt von einem jungen Mann, der sich mitten auf der Straße an Jesus rantraut. Und er stellt ihm eine Frage. Matthäus Evangelium Kapitel 19. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus: Herr, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Heute wird doch einer vielleicht sagen: Was muss ich tun, damit mein Leben einen Sinn kriegt? Wie lebe ich so, damit mein Leben wirklich lebenswert ist? Jesus antwortete: Du kannst das ewige Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote hältst. Welche Gebote denn? Fragte der Mann. Und Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht schlecht über andere reden. Achte deine Eltern und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das ist eine klare Antwort. Und es ist klar, wir alle und die ganze Welt hätten einen Haufen weniger Ärger, wenn wir uns an diese klare Antwort halten würden. Es wäre eine Erlösung, es wäre eine Wohltat für die Menschheit, wenn wir uns nach diesen paar Geboten richten würden. Klarer, einfacher und eindeutiger geht es nicht. Aber die Menschen denken immer wieder, sie kommen auch ohne die Gebote klar. Und wundern sich dann, dass es schief geht. Und ich sage, das muss schief gehen. Denn Glück, was der Mensch sucht, das gibt es nur innerhalb dieser Gebote. Und jedes Übertreten, das führt nicht zum Glück, sondern ins Unglück. Wenn du dich nicht an diese einfachen Gebote hältst, da machst du dir's in deinem Leben nicht einfacher, sondern alles nur noch komplizierter. Leben, wirkliches, gutes Leben, gut sein, ein gutes Gewissen, das gibt es nur im Rahmen der 10 Gebote und alles andere ist Illusion, ist Selbstbetrug. Und weil Gott möchte, dass dein Leben gelingt, da hat er als der Erfinder des Lebens deinem Leben eine Gebrauchsanweisung mitgegeben. Eben die 10 Gebote. Die sollst du halten. Das genügt. Dem jungen Mann genügt diese Antwort nicht. Der sagt, das ist doch überhaupt nichts Neues. Die Platte kenne ich doch schon seit meiner Konfirmandenstunde. Und außerdem sagt er, die 10 Gebote, die habe ich doch schon immer gehalten. Jetzt müsste Jesus eigentlich sagen, also junger Mann, nun halt mal die Luft an. Das ist ja eine glatte Übertreibung, was du hier erzählst. Noch nie hat ein Mensch die Gebote ein Leben lang halten können. Du bist entweder ein Spinner oder ein Übertreiber. Also erzähl mir mal hier nicht solchen Unsinn. Aber das sagt Jesus nicht. Es steht hier nicht in der Bibel, Jesus sah ihn streng an und fing an, ihn zu kritisieren, sondern es steht hier, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Der Junge redet Mist und Jesus hat ihn lieb. Hast du sowas schon mal erlebt? Kannst du mir sagen, wo es sowas in der Welt gibt? Dass du geliebt wirst, wenn du was Falsches sagst? Sag mal was Falsches in der Schule, in der Kirchenvorstandssitzung, in der Parteiversammlung, bei der Prüfung. Du wirst kritisiert, du wirst korrigiert, du wirst schikaniert, du wirst relegiert, fristlos entlassen, fallen gelassen, aus. Außer bei Jesus. Der liebt dich auch dann, wenn du mal Unsinn redest. Und der fährt einem jungen Menschen nicht über den Mund, wenn der mal den Mund zu voll nimmt. Der liebt uns so, wie wir sind. Und Freunde, wir sind mies, gerade dann, wenn wir uns einbilden, wir wären gut und vollkommen, da sind wir ganz besonders mies. Und das merkt der junge Mann aus unserer Geschichte schließlich auch. Denn obwohl er gerade behauptet hat, dass er die Gebote schon immer gehalten hat, also dass er praktisch bereits vollkommen ist, da fragt er weiter, was fehlt mir noch? Von außen gesehen fehlt dem eigentlich nichts. Der ist reich, der hat alles, was man zum Leben braucht. Der hat jede Art von Luxus, Komfort und Überfluss, aber das alles verschafft ihm nur Überdruss. Der hat es nicht nötig, stinkige Karo zu rauchen oder sich in farbenfrohe Filzhosen aus der Jumo zu kleiden. Der kauft im Exquisit, der raucht Camel. Und das alles, die Exquisit-Klamotten und die Camel und die Partys und der ganze Schnulli, das hängt dem aber zum Hals raus. Materiell gesehen fehlt dem nichts. Aber das ist es ja gerade. Dass er merkt, materieller Reichtum ist noch nicht die Erfüllung meines Lebens. Der Materialismus ist keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das merken heute auch immer mehr die Wohlstandskinder unserer DDR-Gesellschaft, die im Materialismus erzogen und im materiellen Denken erzogen und im materiellen Reichtum aufgewachsen sind. Krippenplatz, Studienplatz, Arbeitsplatz, Ferienplatz. Viele haben alles, was man zum Leben braucht, vor allem alles, was man nicht zum Leben braucht. Und trotzdem haben sie in sich eine ungeheure Sehnsucht und wissen gar nicht, wonach. Und deshalb stellen heute viele junge Leute in unserem Land genau die gleiche Frage wie der junge Mann in der Geschichte. Was fehlt mir denn eigentlich? Der DDR-Dichter Heinz Kahlo, der hat das in einem Gedicht beschrieben. Das heißt Arie einer 17-Jährigen. Das singt euch der Wolfgang jetzt vor, und weil der Wolfgang kein Freund von Arien ist Da ist bei ihm der Blues einer 17-Jährigen draus geworden.
Das Leben, das hat keinen Sinn. Der Gutmann verdient und gibt aus und gibt sich erwachsen und gibt sich mal hin und gibt auch was ab zu Haus. Na, ich habe ja Geld und ich will nichts für nass, aber irgendwas fehlt mir, ich weiß bloß nicht was. Na, die Kleidung stimmt ja, was soll denn sein? Der Pullover ist richtig zu groß und die Schuhe sind richtig ne Nummer zu klein und die Hose schmiegt sich hauteng ums Bein. Ich frag mich, was ist da los? Ich sitz mit der Koffer, heule im Gras, aber irgendwas fehlt mir, ich weiß bloß nicht was. Klar, ich suchte die Ursache erst im Betrieb. Ich lernte tippen da im Büro. Ich bekam's volle Gehalt, als ich noch gar nicht schrieb. Klar, die Jugendförderung ist mir schon lieb. Natürlich nicht Zirkel und so. Gott, ich hab ja auf den Betrieb keinen Hass. Aber irgendwas fehlt mir, ich weiß bloß nicht was. Und dann ging ich zum Arzt, also der war stur, da guckt er mich immer so an. Aber keinen Ton über meine Figur, nur der war ja verkalkt, der Mann. Wir fahren dann ins Grüne und Freddy gibt Gas, aber irgendwas fehlt mir, ich weiß bloß nicht was. Trink meinen Kaffee und wir tanzen auch ziemlich mit Schwung. Und ich fahr fast jedes Jahr an die See. Bloß ich fühl mich so alt, was ich gar nicht verstehe. Aber Großpapa, der fühlt sich jung. Also irgendwas fehlt mir, ich weiß bloß nicht was. Dabei fehlt mir doch gar nichts. Na, vielleicht ist es das. So irgendwas fehlt mir, ich weiß bloß nicht was. Dabei fehlt mir doch gar nichts. Na, vielleicht ist es das.
Der junge Mann, der vor Jesus steht, der hat genau das erkannt. Ich habe zwar alles, aber irgendwas fehlt mir. Und deshalb stellt er Jesus diese Frage, was fehlt mir denn eigentlich noch? Die Antwort von Jesus lautet, hau ab, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und dann komm wieder und folge mir nach. Das ist das, was dir fehlt. Ich fehle dir. Diese Antwort ist unkompliziert, unmissverständlich und unbequem. Aber die bequemen Antworten, die taugen meistens sowieso nichts. Die Antworten, die Jesus gibt, die sind nie bequem. Die sind meistens verblüffend einfach. Es sind jedenfalls Antworten, mit denen man leben kann, wenn man nur will. Der junge Mann sucht in seinem Leben nach einem Sinn, ein Leben, das wert ist, gelebt zu werden. Und Jesus sagt, das kannst du haben in diesem Augenblick. Jeder kann es haben, wenn er nur will. Aber der junge Mann will nicht. Der dreht sich auf dem Absatz rum und lässt Jesus stehen. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig davon, denn er war sehr reich. Er war sehr reich. Der will nicht auf seinen Luxus verzichten. Der will nicht alles auf eine Karte setzen. Der will sich nicht auf das Abenteuer mit Jesus einlassen. Der sucht das High Life in the City. Und mit dieser Entscheidung gibt er zu, dass ihm nicht nur etwas fehlt, sondern überhaupt alles. Nämlich die Liebe. Ihm fehlt die Liebe zu Gott, weil er nicht bereit ist, Jesus zu folgen. Ihm fehlt die Liebe zum Nächsten, weil er nicht bereit ist, für den sein Geld herzugeben. Und weil er zu den beiden Dingen nicht bereit ist, da ist dem Mann überhaupt nicht zu helfen. Jesus entlarvt diesen frommen, netten, guten, anständigen jungen Mann als einen reinen Egoisten und Götzendiener, dem ein Leben mit Geld wichtiger ist als ein Leben mit Gott. Die Erfüllung seiner Wünsche wird zur Falle für seine Seele. Der Besitz dieses Mannes besaß ihn so, dass er seine eigene Seele nie selber besessen hat. Als der fortgegangen ist, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, eins ist sicher, ein Reicher hat es schwer, zu Gott zu kommen. Ein Reicher hat es schwer, das ist so ein Satz, den kann man auch nur bei Jesus hören. Ich habe noch nie irgendwo diesen Satz gehört oder gelesen. Im Gegenteil, alle Welt ist ja genau der entgegengesetzten Meinung, nämlich nicht die Reichen haben es schwer, sondern die Reichen haben es leicht. So denken doch die meisten Leute, ich eingeschlossen. Wir alle beneiden doch irgendwann die Reichen. Neulich hat in einem Fernsehinterview einer von den Buddhis zum Beispiel zugegeben, dass er seinen Urlaub in Australien verbracht hat. In Australien! Ein Pudi! Da werden sich die Kängurus ja gefreut haben. Bei solchen Auslandsreisen lässt sich der Sozialismus natürlich gut preisen. Wenn man sowas hört, da sagt sich doch jeder, nur wenn ich so viel Schrot hätte wie der und die anderen DDR-Millionäre, da hätte ich es auch leichter in meinem Leben. Da könnte ich auch glücklicher und zufriedener sein. Jesus bestreitet nicht, dass vieles im Leben bequemer läuft, wenn du viel Geld hast. Jesus verurteilt den Reichtum nicht. Aber er behauptet, um zu Gott zu kommen, da ist Reichtum nicht nützlich, sondern schädlich. Er ist sogar einer der größten Hinderungsgründe, um Christ zu werden. Jesus sagt im Vers 24, eher lässt sich ein dickes Abschleppseil in ein Nadelöhr einfädeln, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Mit anderen Worten, praktisch geht es überhaupt nicht. Und deswegen sagt Jesus hier zum Abschluss, als die Jünger entsetzt fragen, na, wer kann denn dann gerettet werden? Für Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Ihr seid keine reichen Millionäre. Jedenfalls ist mir bei der Kollekte noch nichts Verdächtiges in dieser Richtung aufgefallen. Aber das heißt nicht, dass euch diese Geschichte nichts angeht. Ob du dein Herz an 100.000 oder an 100 Mark hängst, ob du reich bist oder reich werden willst, ob du einen Menschen, eine Beziehung, eine Sache, deinen Beruf, deine Sicherheit, deine Ehre mehr liebst als Gott, das spielt im Prinzip überhaupt keine Rolle. Denn es bedeutet in jedem Falle, dass du das erste Gebot übertrittst und das heißt, ich bin der Herr dein Gott und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das geht also nicht um die Frage, ob du reich bist und wie viel Geld du hast, sondern ob du Vertrauen zu Gott hast. Du kannst materiell noch so reich sein. Und wenn du alles hast, das alles ist ohne Jesus nichts wert. Und deswegen hat der Jesus gesagt, was nützt denn das einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und hat am Schluss Schaden an seiner Seele. Wenn Jesus von dem jungen Mann verlangt hat, dass der seinen ganzen Besitz verkaufen sollte, dann heißt das nicht, dass er von dir das Gleiche verlangt. Was Jesus von dir verlangt, das ist, komm und folge mir nach. Das gilt für jeden, arm oder reich, damals oder heute. Aber wovon du dich nun trennen musst, wenn du mit Jesus gehst, das kann ganz was anderes sein. Bei dem jungen Mann war es das Geld. Bei dir ist das vielleicht auch, aber vielleicht ist es bei dir was ganz anderes, dein Geltungsbedürfnis. Deine Bequemlichkeit, deine Familie, da haben wir ja im letzten Gottesdienst drüber gesprochen. Was weiß ich? Bei dem jungen Mann war es jedenfalls das Geld und als dem das nicht passt, da fängt nun Jesus nicht an, mit dem zu handeln. Als der sich rumdreht und geht, da ruft ihm Jesus nicht hinterher, Moment mal, junger Mann, warten Sie mal, ich habe eben übertrieben. Mit dem alles, das habe ich nicht so genau gemeint. Ich meine natürlich nicht, dass du alles verkaufen musst, sagen wir mal, die Hälfte oder ein Drittel, das genügt mir auch. Nein, das hat Jesus nicht gemacht. Jesus hat nicht gefeilscht. Er stellt eine radikale Forderung und wer darauf nicht eingeht, den lässt er gehen. Für solche Menschen hat Jesus keine Verwendung und keinen Trost. Der junge Mann, so heißt es hier, ging traurig davon. Und Jesus hat für ihn kein einziges Trostwort. Jesus hat so viele Menschen getröstet. Als seinem Vater sein Kind gestorben war, da hat Jesus gesagt, glaube nur. Und hat ihm wieder Mut gemacht. Einer Hure, die ihr Leben bereut hat, hat Jesus gesagt, geh hin, deine Sünden sind dir vergeben. Und sie konnte ein neues Leben anfangen. Einem Verbrecher, der am Kreuz hing, hat Jesus gesagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Den hat er in der Todesstunde noch getröstet. Und hunderte von euch könnten jetzt aufstehen und aus ihrem eigenen Leben erzählen, wie Gott euch getröstet hat. Hier in dieser Geschichte ist ein Mensch, für den Jesus keinen Trost hat, obwohl er ihn lieb gehabt hat. Jesus wollte ihn beschenken, er wollte ihm das ewige Leben schenken. Er hatte ihn aufgefordert, ihm zu folgen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, das ewige Leben zu bekommen, wenn man Jesus nachfolgt. Aber der junge Mann hatte abgelehnt und damit war das Gespräch zu Ende. Da fällt kein Wort mehr. Langsam geht der junge Mann davon. Der ahnt, dass er die große Chance seines Lebens in diesem Moment vertan hat. Und Jesus sieht ihm nach, wie der mit hängenden Schultern davon geht, aber er kann ihm jetzt nicht mehr helfen. Für Menschen, die Jesus ablehnen, hat Jesus keinen Trost. Nach einem Evangelisationsabend, da kam ein junges Mädchen zu mir. Die hatte alles verstanden. Die hatte den Ruf von Jesus gehört. Die wollte Christ werden. Aber sie hatte einen Freund und der war kein Christ. Und da hat sie gesagt, wenn ich jetzt mit Jesus anfange, muss ich mich von diesem jungen Mann trennen. Und nun stand sie vor der Entscheidung, Jesus oder dieser Junge. Und sie entschied sich für den Jungen. Als die mit hängenden Schultern aus der Kirche rausging, da konnte ich der von hinten ansehen, wie unglücklich die war. Aber ich konnte ihr nicht helfen. Und wenn heute Abend einer unter euch sein sollte, der Jesus ablehnt, dem kann ich auch nicht helfen. Und ich meine damit nicht nur Nichtchristen, die nicht mit Jesus leben wollen, sondern ich meine damit auch Christen, und zwar solche, die zwar mit Jesus leben, aber die ständig die Frage stellen, was fehlt mir noch? Es gibt ja viele junge Christen, die geben sich wirklich Mühe, mit Jesus zu leben, die 10 Gebote zu halten. Die gehen zum Gottesdienst, die geben den 10. Teil ihres Einkommens. Das ist alles schön und gut, aber das genügt denen nicht. Die brauchen noch eine besondere Taufe und noch ein besonderes Erlebnis und noch ein spezielles Wunder. Die suchen immer nach einer Religion für Fortgeschrittene. Aber die gibt's nicht. Wenn du mit Jesus dich zufrieden bist, da gibt es für dich keine weiteren Möglichkeiten. Mehr als Jesus gibt es nicht. Für den reichen jungen Mann gab es auch nur diese eine Möglichkeit und keine weitere. Für den gab es keine andere als Jesus oder nicht Jesus. Und er entschied sich nicht für Jesus. So, das war die Geschichte von dem jungen Mann. Und jetzt schalten wir um in deine Geschichte. Und jetzt bist du dran. Nämlich, wofür entscheidest du dich? Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und es behüte dich, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.